Vielen Dank, ihr Lieben. Ich habe euch, dachte ich eigentlich, meinen Lebenslauf mitgebracht. Ja, genau. Lebensläufe sind cool, weil da listet man nur Dinge auf, die man gerne vorzeigen möchte. Ich habe ihn nicht geschönt, aber man kann da in der Regel nur so Fakten aufzählen, von denen man denkt, dass sie in irgendeinem Zeugnis stehen. Aber man kann schlecht irgendwas auflisten wie positive Charaktereigenschaften. Und deshalb habe ich die Abschlussnote bei meinem Betriebswirtschaftsstudium geschwärzt, damit die, die mich nicht besonders gut kennen, mich für besonders demütig halten. Was jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Fall ist. Aber egal. Ich habe Dinge in meinem Leben, von denen ich möchte, dass andere sie sehen. Viele davon habe ich in diesem Lebenslauf aufgeführt. Es gibt aber auch Dinge, von denen möchte ich nicht, dass andere so viel davon mitbekommen. Mir ist in den letzten Tagen eins meiner Notizbücher und Tagebücher in die Hände gefallen. Und ich mache das seit ungefähr 12 Jahren, dass ich immer wieder so Phasen habe, wo ich relativ ehrlich und offen reinschreibe, was am gestrigen Tag gelaufen ist. Für was ich dankbar bin, was ich erlebt habe. Aber ich schreibe da auch rein, wo ich versagt habe, wo ich gesündigt habe. Und über manches davon, wenn ich so über die Jahre da reingucke, da kann ich drüber lachen. Aber es gibt auch Gedanken und Geheimnisse darin, von denen möchte ich nicht mal, dass die Menschen, die ich richtig gerne mag und die mir richtig nahestehen, irgendetwas davon lesen. Für manches darin schäme ich mich tatsächlich sogar. Und ich glaube, dieses Phänomen, dass wir Dinge im Leben haben, die wir gerne vorzeigen möchten, aber auch Dinge, die wir ganz, ganz tief verbergen wollen, das gibt es im Leben von fast jedem Menschen. Wir möchten gerne Dinge vorzeigen, die richtig gut sind. Ja? Die schreiben wir meistens in unseren Lebenslauf. Und von denen erzählen wir, wenn wir mit Leuten zusammenkommen. Und es gibt manchmal sogar Menschen, das ist in unserer Kultur nicht so häufig, aber in östlichen Kulturen ganz verbreitet, dass man auch sagt, ja, und schau mal auf die Familie, aus der ich komme. Manche Leute zeigen auch sozusagen ihren Stammbaum vor. Aber genauso haben die meisten Menschen Bereiche in ihrem Leben, wo sie sagen, das würde ich am liebsten vergessen. Und es gibt vielleicht diesen einen Abend oder dieses eine Wochenende oder diese eine Phase in deinem Leben, die du gern am liebsten aus deiner Erinnerung tilgen würdest. Aber gerade diese Zeit ist quasi in High Definition in der Videothek deines Gehirns abrufbar. Es gibt vielleicht diese eine Sache bei der Arbeit, das eine Ding mit deinem Chef, das du am liebsten tilgen würdest, weil wir uns dafür schämen. Und Scham hat eine unglaubliche Kraft. Es ist ein universelles Gefühl, es ist nichts, was nur religiöse Menschen haben. Wir schämen uns zwar aufgrund ganz unterschiedlicher Standards und wir erleben das auch in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens mit ganz unterschiedlicher Stärke. Aber Scham ist eine Emotion, die bei allen Menschen vorkommt. Versagen kann dazu führen, dass wir uns schämen. Vielleicht dein Versagen im Umgang mit dem Internet. Oder dem Alkohol. Oder gegenüber den Menschen, die du eigentlich am meisten liebst. Aber wir schämen uns auch für Dinge, für die wir eigentlich gar nichts können. Manche Menschen schämen sich für ihr Aussehen. Manche Menschen schämen sich für das, was ihnen angetan worden ist. Was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Was hat das mit Advent zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge. Denn Gott hat uns, glaube ich, auch mit Weihnachten gesagt, ich bin der Gott, der dich sieht. Der dich sieht mit all dem, was du gerne vorzeigen möchtest und mit all dem, was du so gern verbergen willst. Und ich bin der Gott, der mit den Höhen und mit den Tiefen deines Lebens und deiner Biografie klarkommt. Wir gucken uns heute eine Geschichte in der Bibel an, die nicht so leicht zu verdauen ist. Es ist die Geschichte von Tamar. Sie steht ziemlich am Anfang des ersten Buches Mose, also ziemlich am Anfang der Bibel. Da kommt vorher eigentlich gar nicht viel. Es kommt die Schöpfungsgeschichte. Es kommt der Moment, wo das Projekt Gottes mit der Menschheit erstmal scheitert. Es kommt dann das neue Projekt, das Gott mit den Menschen startet, indem er einen einzigen Menschen erwählt, nämlich Abraham, um mit ihm ein neues Volk aufzubauen, an dem man sehen kann, wie Gott sich es eigentlich vorstellt, wie Menschen mit Gott in einer Beziehung leben können. Und jetzt geht es eigentlich in der Geschichte, die wir jetzt angucken, um einen der 12 Urenkel von Abraham. Und diese Geschichte ist aus mehreren Gründen schwierig für uns. Zum einen, weil wir Jahrtausende davon entfernt sind, zeitlich, kulturell. Und das ist, wir verstehen manches überhaupt nicht und können das überhaupt nicht nachvollziehen, warum Menschen so gedacht haben, so reagiert haben. Das ist der eine Grund, warum diese Geschichte manchmal nicht so leicht zu verdauen ist. Und der zweite Grund ist, dass hier einfach in vielen Bereichen ein zum Himmel schreiendes Unrecht passiert. Weiß nicht, die Geschichte von Tamar, hat jemand von euch schon mal ein Pixie-Buch oder ein Malbuch dazu gelesen? Hat das jemand in der Kinderbibel mal entdeckt, seine eigenen Kinder oder bei den Enkeln oder Neffen? Ja, eine? Wow. Also in den modernen Kinderbibeln gibt es keine Tamar-Geschichte, zumindest nicht im Detail. Ja? Also genau, ist nicht aufbereitet. Und ich werde auch ein paar Verse weglassen, weil die noch viele, viele andere Fragen aufwerfen. Und wenn dir zwischenzeitlich zu langweilig wird, dann darfst du das gerne in deinem Smartphone nachlesen. Und das gilt besonders für euch hier in der ersten und zweiten Reihe links. Ne? Ich sehe ja, was ihr immer macht, wenn euch langweilig wird. Ja. Genau. Also, lasst uns mal angucken, die Geschichte von Juda und Tamar. Juda ist also der Urenkel von Abraham und wir werfen mal einen Blick in seinen Lebenslauf. Juda ist also ein Mann aus der, wenn man so in die Welt von Buch 1. Mose einguckt, der erste Enkel einer oder Urenkel der Familie, der einzigen Familie der damaligen biblischen Welt, die so richtig in Kontakt mit Gott war. Nachdem das Menschheitsprojekt gescheitert war, hat Gott sich Judas Urgroßvater Abraham ausgesucht, um mit ihm eine neue Geschichte, eine neue Beziehung zwischen Gott und Mensch zu starten. Judas Vater Jakob hat persönlich mit Gott gesprochen. Er hat von ihm geträumt und hat ihn erlebt. Er war Gott so nahe wie wahrscheinlich niemand sonst aus dieser Zeit. Und was ist das Erste, was wir von Juda erfahren? Um diese Zeit ging Juda von zu Hause fort. Er zog hinunter zur Stadt Adulam und wohnte bei einem Mann namens Hira. Und erstmal denken wir, naja, kann man ja machen. Aber für die damaligen Leser gingen da schon so die Alarmglocken an. Damals war Familie und die Großfamilie viel, viel wichtiger. Und die haben so gedacht, was? Ey, der geht von seiner Familie weg und wohnt bei Leuten, die mit Gott gar nichts zu tun haben wollen. Er verlässt die Familie und hängt mit seinem Kumpel rum, der mit Gott, mit dem Gott, den seine Vorfahren kennen, überhaupt nichts zu tun hat. Ja? Also das ist das Erste. Juda versagt als Sohn der auserwählten Familie. Das ist für uns nicht sonderlich spektakulär, aber die Leute, die das damals gelesen haben, die haben schon gesagt, boah, was ist das für einer? Und jetzt gucken wir mal, was Juda so für ein Bruder ist. Was ist kurz vorher passiert, direkt im Kapitel davor? Da geht es darum, dass Juda einen ziemlich nervigen Bruder hat. Der ist klein und der stört die immer irgendwie mit all seinen komischen Vorstellungen, wie wichtig er ist. Und Juda überlegt so, was können wir mit dem anstellen? Und seine anderen Brüder auch. Ja, was kann man machen mit einem nervigen Bruder? Ja, das überlegt er vielleicht für dieses Weihnachtsfest auch. Und sie überlegen so, sollen wir ihn einfach ignorieren? Sollen wir ihm vielleicht das Zelt geben, die haben ja so als Nomaden da gelebt, sollen wir ihm vielleicht das Zelt geben, das möglichst weit weg ist von den anderen? Einer sagt, komm, was hältst du von, wenn wir ihn umbringen? Und dann sagt Juda, nee, also sowas kann man ja mit seinem eigenen Bruder nicht machen, man kann ihn ja nicht umbringen. Ich weiß, was wir machen, wir verkaufen den als Sklaven an eine Schlepperbande, damit er ausgebeutet werden kann. Ja? Weil umbringen kann man den als Bruder nicht, aber verkaufen als Sklaven, das geht. Also Juda versagt ebenso als Bruder. Dann kommt das Nächste, was wir über Juda erfahren und auch etwas, was die Alarmglocken der damaligen Leser zum Läuten gebracht hat. Er heiratet eine Frau aus Kanaan. Er heiratet also nicht in der Großfamilie, also in der großen Sippschaft, aus der sozusagen diese Segenslinie, die Menschen, die Gott kennen, kommen, sondern er heiratet eine Frau, die quasi mit dem Gott, dem er eigentlich nachfolgt, nichts zu tun hat. Und dann bekommt er drei Söhne. Er heißt der eine Sohn, Onan und Schela. Und der Autor lässt uns, wenn wir die Geschichte weiter angucken, mit dem Eindruck zurück, dass Juda auch nicht so der super Vater gewesen ist. Er versagt auch als Vater. Das liegt weniger daran, dass er seinen Söhnen so komische Namen gibt. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie das war, wenn der Er auf dem Schulhof gerufen wurde, oder wenn er gesagt wurde, ne, ey, wer war das, wer hat das verbockt? Und dann sagen sie, er war's. Ja, aber das ist irgendwie, es liegt nicht an dem Namen, sondern es liegt daran, dass seine Söhne ziemlich schlecht geraten waren. Ich lasse mal die nächsten Verse aus, die biblischen Kenner wissen warum. Aber der Autor der Geschichte beschreibt, dass er und auch das Onan so schlecht drauf waren, dass sie ziemlich früh gestorben sind. Aber Juda versagt nicht nur als Vater, er versagt auch als Schwiegervater. Denn sein ältester Sohn, er heiratet Tamar, um die es heute geht. Und als dieser stirbt, also als er stirbt, sind wir als Leser heute mit einer kulturellen Institution konfrontiert, mit der wir uns als westliche Leser in unserer heutigen Kultur ziemlich schwer tun. Damals waren kinderlose Witwen und Waisen die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft. Woran lag das? In dieser patriarchalischen Kultur war es in der Regel nur dem Mann möglich, Vermögen zu erwerben und die Familie finanziell zu versorgen. Wenn dann wenn der Mann einer Frau starb und sie kinderlos war, dann wurde sie, zumindest solange ihre eigenen Eltern noch lebten, versorgt von diesen Eltern. Aber wenn die starben, gab es kein soziales Netz, das sie auffangen konnte. Und deshalb gab es damals eine Institution, die man Levirats-Ehe genannt hat. Das war etwas, was die Kultur damals so praktiziert hat, zumindest zur Zeit von Tamar und Judah. Das war kein religiöses Gesetz, das Gott vom Himmel runtergeworfen hat oder so. Und es besagte, dass wenn quasi der Mann einer Frau starb, dass dann der nächstjüngere Bruder des Mannes diese Frau heiraten soll, um mit ihr Kinder zu zeugen. Und diese Kinder würden dann, die daraus entstehen, aus dieser Verbindung, die würden dann als Kinder des verstorbenen älteren Bruders gelten. Denn damit war der Familienbesitz gesichert, weil diese Kinder dann sozusagen erben konnten und später auch die Mutter versorgen konnten. Wir können alle froh sein, dass wir in einer anderen Zeit leben. Wir können froh sein, dass wir in einem Rechts- und Sozialsystem leben, das Menschen heute so viel besser absichert als damals. Aber damals wussten sich die Menschen nicht anders zu helfen. Und so passiert es also, dass Judas erster Sohn stirbt. Also verheiratet Judah den nächstjüngeren Sohn mit Tamar. Der hat aber keine Lust, Kinder zu zeugen, die nicht als seine eigenen gelten. Und kurze Zeit darauf stirbt dieser zweite Sohn ebenfalls. Und Tamar ist schon wieder verwitwet. Und dann sagt Judah zu seiner Schwiegertochter, geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe, bis Schela, also bis mein dritter Sohn, erwachsen ist. Weil er aber befürchtete, dass auch Schela sterben könnte, wie seine Brüder, dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten. So ging Tamar in ihr Elternhaus zurück. Und Judah versagt hier eigentlich als Schwiegervater auf ganzer Linie. Denn als erstes ist mal krass, wie er überhaupt über diese Frau denkt, wie er überhaupt über seine eigene Schwiegertochter denkt. Er denkt so, boah, Alter, mit der stimmt irgendwas nicht. Wenn ich die mit meinem nächsten Sohn verheirate, dann wird er auch sterben. Er hat überhaupt nicht vor, Tamar irgendwie zu versorgen. Er hat überhaupt nicht vor, sie mit seinem dritten Sohn zu versorgen. Lieber, sagt er sich, lieber schicke ich sie zu ihren Eltern und lass sie mit der Schande zurück, als Witwe verarmt, rechtlos und kinderlos zu sein. Und wir müssen wissen, was das bedeutet und was für eine Situation sie ja eigentlich dahin zurückschickt. In der damaligen Situation. Jede Kultur, jede Gesellschaft hat für gesellschaftliche Akzeptanz gewisse Eintrittsbarrieren. Damals war die Eintrittsbarriere, um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, dass eine Frau Kinder hat. Wir sehen das bei Judas, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, bei Judas Stiefmutter Rahel. Ja? Sie bleibt ganz lange kinderlos und bekommt ganz spät ein Kind und sagt dann, das ist ganz prominent beschrieben, endlich hat Gott die Schande in Klammern der Kinderlosigkeit von mir genommen. Die Eintrittsbarriere der damaligen Kultur war es, dass für eine Frau, um akzeptiert zu werden von der Gesellschaft, war es, Kinder zu bekommen. Bei uns ist die Eintrittsbarriere für gesellschaftliche Akzeptanz eher, dass man eine gute Ausbildung, ein gutes Studium vorweisen kann und einen guten Job. Mit Kindern hat das heute nicht mehr viel zu tun. Aber Judah nimmt es hier in Kauf, Tamar lebenslang als Ausgestoßene, als Außenseiterin zurückzulassen. Einige Jahre später stirbt dann Judas Frau, die Tochter Schuas, und als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Freund Hira nach Timna, wo gerade Schafe geschoren wurden. Und dann kommt Tamar wieder ins Spiel. Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war, um bei den Arbeiten zu helfen. Und jetzt wird es delikat, besser als jede Netflix-Serie. Was jetzt kommt, oder diese ganze Geschichte, die ist keine moralische Fabel. Ja? Wir lesen manchmal Texte in der Bibel und sagen, ja, wie verhält sich der, was will uns das sagen, wie soll ich mich dann verhalten? Wir schauen uns mal die Charaktere an und überlegen, was die so Gutes haben. Das ist aber nicht immer unbedingt das, wie biblische Texte gelesen werden möchten. Dieser hier auch nicht. Also, was tut Tamar? Dort steht, daraufhin fasste sie einen Plan. Sie hatte nämlich inzwischen gemerkt, dass Schela, also der dritte Sohn von Judah, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Also zog sie ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Enaim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Was wir hier noch nicht erfahren, aber was sie tut, und deswegen zieht sie sich anders an, also mit dem Schleier, sie verkleidet sich als Prostituierte. Und zwar nicht als eine, in Anführungsstrichen, gewöhnliche Prostituierte, die wäre nicht verschleiert gewesen, sondern wahrscheinlich als eine Kultprostituierte. Also eine, die mit ihrer Prostitution einer anderen Gottheit dient. Und wir sehen, dass Juda versagt als Gläubiger in dieser Situation und als Mann. Denn das ist so krass, man muss sich mal vorstellen, was das Grundverständnis hier ist. Sie weiß genau, wenn mein Schwiegervater an einer verhüllten Kultprostituierten, die einem anderen Gott vorbeigeht, dann kann sie davon ausgehen, dass er sagt, ja, da halte ich an und mit der will ich schlafen. Damit kann sie rechnen. Und es passiert tatsächlich auch, als Juda vorbeikommt, hielt er sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verhüllt war. Er ging zu ihr an den Wegrand und sagte, lass mich mit ihr schlafen, fordert er sie auf, ohne zu wissen, wen er vor sich hatte. Was bekomme ich dafür, wollte Tamar wissen. Ich werde dir einen Ziegenbock aus meiner Herde bringen, versprach Juda. Nur wenn du mir ein Pfand da lässt, bis du ihn bringst, bekam er zur Antwort. Gut, was soll ich dir geben, fragte er, dein Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Er gab ihr, was sie verlangte, dann schlief er mit ihr und sie wurde von ihm schwanger. Danach ging Tamar nach Hause, legte ihren Schleier ab und zog die Witwenkleider wieder an. Juda schickte seinen Freund Hira, um der Frau den Ziegenrock zu bringen und das Pfand zurückzuholen. Aber Hira, also der Kumpel von Juda, konnte sie nicht finden. Er fragte die Leute in Enaim, wo ist denn die Prostituierte, die neulich an der Straße saß? So eine Frau ist hier nicht gewesen, antworteten sie. Da ging er zu Juda zurück und erzählte ihm alles. Dann sollt ihr das Pfand eben behalten, sagte Juda. Wir setzen uns nur dem Gespött der Leute aus, wenn wir noch weiter nachforschen. Schließlich habe ich mein Bestes versucht. Und dann wird es dramatisch. Einige Monate später fällt es natürlich auf, dass Tamar schwanger ist. Irgendwelche Leute erzählen es Juda und der flippt völlig aus. Und man sieht ja diese krasse Doppelmoral bei ihm. Ja? Er kann natürlich zu Prostituierten gehen. Aber natürlich darf seine Schwiegertochter nicht außerhalb der Ehe schwanger werden. Und er trifft eine brutale Entscheidung. Und im Endeffekt versagt er nicht nur als Sohn der auserwählten Familie, als Bruder, als Vater, als Schwiegervater, als Gläubiger, als Mann, sondern er versagt auch als Mensch. Er befiehlt Tamar hinrichten zu lassen. Er sagt nur, bringt sie heraus aus dem Dorf, sie soll verbrannt werden. Im Hebräischen sind das nur zwei Worte, das heißt nur so, verbrennt sie. Und wir finden das furchtbar. Aber selbst die damaligen Leser, die mit ganz anderen Sitten vertraut waren als wir und die in manchen Bereichen ganz andere Verrohung hatten als wir heute, selbst für die war das furchtbar, was Juda hier sagt. Selbst für die steckte eine unglaubliche Brutalität in diesem Satz. Und dann endet die Geschichte ziemlich abrupt. Als man sie hinausschleppte, ließ sie Juda ausrichten, der Mann, dem dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder? Juda erkannte seine Sachen sofort. Tamar ist mir gegenüber im Recht, gab er zu. Ich hätte sie meinem Sohn Schäler zur Frau geben müssen. Danach schlief Juda nie mehr mit ihr. Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tamar Zwillinge bekommen sollte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst und liest, aber ich frage mich schon, warum muss sowas passieren? Und ich frage mich auch, warum tauchen solche Geschichten in der Bibel auf? Solche Geschichten von Leid, von Schuld, Scham, Ungerechtigkeit. Solche Geschichten von menschlichem Versagen. Ich weiß nicht, wie es dir ginge, aber wenn ich der Lektor des damaligen Entwurfes gewesen wäre, weiß nicht, ob ich die Geschichte drin gelassen hätte. Wir hören danach von Tamar auch eigentlich nichts mehr. Hat Gott eine Antwort auf das? Hat Gott eine Antwort auf Scham, Schuld und Unrecht? Ich glaube ja. Und ich glaube, genau deshalb feiern wir Advent. Lasst uns mal Gottes Antwort darauf anschauen. Denn Jesus überwindet Schuld und Scham. 2000 Jahre später tauchen Tamar und Juda wieder auf. In der Weihnachtsgeschichte. Den überlesen wir in der Regel und ich habe den deswegen mal ganz, es ist zwar ganz klein für euch, aber ich möchte, dass ihr das seht. wir überlesen das in der Regel, dann sagen wir Stammbaum, keine Ahnung, ich möchte endlich das lesen mit Josef und dem Engel und dem Ochsen und so, ja, der kommt zwar gar nicht drin vor, aber das vorher, das interessiert er nicht. Weil Stammbäume in unserer Kultur nicht mehr so wichtig sind. Aber Matthäus beginnt folgendermaßen, er schreibt, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon, hört sich an wie Lachs, und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab, Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth, Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David, David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Und es sind mehrere Sachen ziemlich ungewöhnlich an diesem Stammbaum. Erstmal ist es total ungewöhnlich, dass überhaupt Frauen aufgeführt werden. Normalerweise, wenn man damals in der damaligen Kultur Stammbäume geschrieben hat, hat man nur die Väter aufgeführt. Und die Frauen, die hier aufgeführt werden, sind auch noch doppelt spannend, weil um all diese Frauen sich Geschichten ranken, die teilweise moralisch echt schwierig waren, wo sich Menschen moralisch echt schwierig verhalten haben. Es sind Geschichten, es sind alles Außenseiter auf ihre Art und Weise. Und es sind Entscheidungen darin, in diesen Geschichten von Leid, von Unrecht und von Ausstoßen. Matthäus hätte Tamar nicht aufführen müssen. Tatsächlich lässt er sogar, selbst dieser Stammbaum ist so ein bisschen frisiert, weil Matthäus ist es wichtig, der hat ein hebräisches Wortspiel mit dem Namen David hier drin. Und er möchte genau, dass die Generation vor und nach David und bis hin zu Jesus in genau den richtigen Zahlen angeordnet sind. Deswegen hat er sich im Endeffekt schon die Freiheit genommen, manche Namen auszulassen, manche drin zu lassen. Das heißt, er hätte natürlich völlig entspannt genau diese Geschichten auch weglassen können. Aber er macht es nicht. Und denn es kommt noch was dazu, in dieser Zeit, in der Matthäus diesen Stammbaum schreibt, war es absolut nicht unüblich, Stammbäume zu frisieren. Herodes hat es gemacht, Herodes der Große. Dem haben einige seiner Vorfahren überhaupt nicht gepasst. Die wollte er nicht drin haben, der wollte nicht mit denen irgendwie in Zusammenhang gebracht werden. Und deswegen hat er einen Auftrag gegeben bei Historikern, dass manche Namen aus seinem Stammbaum getilgt werden und irgendwelche anderen da reingeschrieben werden. Also, es gab überhaupt keinen Grund, dass Matthäus diese Namen integriert. Ganz und gar nicht. Und wen er schon mal gar nicht hätte aufführen müssen, wäre der Zwillingsbruder von Peres. Denn Peres ist der, aus dem die Nachkommen von Jesus entstanden sind. Aber den Bruder, Serach, wäre völlig unnötig gewesen. Mal ganz ehrlich, hättest du so einen Versager wie Juda gerne in deinem Stammbaum? Oder würdest du gerne erzählen, dass einer deiner Vorfahren unter Umständen, wie bei Juda und Tamar, das Kind oder die Kinder entstanden sind, dass so einer deiner Vorfahren entstanden wäre? Warum in aller Welt macht Matthäus das? Er hätte uns nicht daran erinnern müssen. Und es war wahrscheinlich noch nicht mal hilfreich, ja, um den Menschen der damaligen Zeit zu beweisen, ey, Jesus ist der Auserwählte, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der sündlos ist. Das hat garantiert nicht geholfen, so einen Stammbaum aufzuschreiben. Und doch führt er sie mit auf. Juda, den Versager. Tamar, die moralische und die ethnische, also die, die aus dem anderen Volk kommt, die moralische und ethnische Außenseiterin. Die, die von der damaligen Gesellschaft und von ihrem eigenen Schwiegervater so verachtet wurde. Warum macht Matthäus das? Matthäus möchte uns damit eine Sache sagen. Auch die Menschen, die von ihrer Herkunft her, von ihrem Geschlecht her Außenseiter sind, auch die sind bei Jesus mit eingeschlossen. Er möchte uns damit sagen, wenn wir umkehren und wenn wir an diesen Jesus glauben, dann reicht die Jesu Gnade aus, um unsere Sünden und unsere Scham zu bedecken. Menschen, die ausgeschlossen werden von der Kultur, von der Gesellschaft und selbst von dem Gesetz Gottes, weil sie versagt haben, die können in die Familie von Jesus aufgenommen werden. Auch wenn deine Herkunft schwierig ist, unabhängig von dem, was du getan hast. Selbst dann, wenn du auf ganzer Linie versagt hast. Wenn du umkehrst und beginnst, an Jesus Christus zu glauben, dann nimmt er dich auf in seine Familie. Matthäus sagt im Endeffekt, komm zu ihm. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal was du getan hast und egal wie dreckig du bist. Jesu Gnade kann dich so weiß machen wie Schnee. Jesus schämt sich nicht für dich. Was machen wir jetzt damit? Das Erste hat mit unserem Lebenslauf zu tun. Mit den Sachen, die wir vorweisen, weil wir so stolz darauf sind. Aber es ist egal, wer du bist oder was du getan hast. Wenn du in der Familie von Jesus bist, dann und nur dann hast du einen Namen, der ewig bleibt. Du bekommst keinen ewig geltenden Namen durch deinen Lebenslauf. Durch das, in das, was wir manchmal so viel Energie, Zeit, Herz und Leidenschaft stecken. Du bekommst keinen ewigen Namen durch deine Karriere, durch dein Geld, durch deinen Stammbaum, durch deine Leistung. Die einzige Art und Weise, wie wir eine echte Identität, die ewig bleibt, bekommen, einen echten Namen, der ewig bleibt, ist durch Jesus Christus. Diese Namen, die wir vorhin gesehen haben, in diesem Stammbaum von Jesus, die halten sich schon über tausende von Jahren. Und wir hören sie immer noch. Sie werden nie vergehen, weil sie mit Jesus Christus verbunden sind. Weil sie mit Jesus Christus verbunden sind, werden sie nie verschwinden. Und es kommt nicht darauf an, ob du Gutes oder Schlechtes getan hast. Ohne eine Beziehung zu Jesus wird dein Name verschwinden. Und es wird nicht lange dauern. Deine Urgroßenkel werden sich wahrscheinlich nicht mehr an deinen Namen erinnern. Vielleicht hast du ein sehr bekanntes Buch geschrieben. Dann dauert es vielleicht 100 Jahre, bis dich alle vergessen haben. Aber wenn du mit Jesus verbunden bist, dann ist er stolz auf dich. Dann sagt die Bibel, dass er dich seinen Bruder oder seine Schwester nennt. Wenn du wütend bist und in deinem Bett liegst und sauer bist, weil dich jemand übersehen hat, dann darfst du darüber nachdenken, was es für eine Ehre ist, in der Familie Jesu zu sein. Denn mal ganz ehrlich, wen interessiert es dann, was das Fußvolk denkt, wenn du der Sohn und nicht nur der Sohn, sondern der Bruder oder die Schwester des ewigen Königs bist? Was ist jede Auszeichnung in deinem Lebenslauf im Vergleich dazu, dass du Teil der Familie Gottes bist? Das Zweite, was das mit uns zu tun hat, hat mit meinem Tagebuch oder mit dem, wo du das, wofür du dich schämst, abgespeichert hast. Jesus durchbricht nämlich diese Mauer und diesen Teufelskreis von Schuld und Scham. Tamar bekommt ja Zwillinge. Und der eine von den beiden heißt Peres. Und das bedeutet Durchbruch. Und das ist es auch, was Jesus tut. Denn aus Peres geht diese Segenslinie bis zu Jesus hervor. Jesus durchbricht diesen Teufelskreis von Schuld und Scham in unserem Leben. Und ich glaube, dass er dich und mich einlädt, heute ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er unser Versagen tragen kann. Dass er das Versagen tragen kann, wegen dem wir uns so schämen. Und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, dass er damit zurechtkommt, was uns so viel Not macht. Er lädt dich ein, der Scham, die du vielleicht in deinem Leben manchmal empfindest, etwas entgegenzustellen. Nämlich das, was er über dich denkt. Im Hebräerbrief steht, darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Jesus schämt sich nicht für dich. Wenn er über dich spricht, dann nennt er dich, wenn du zu ihm umkehrst und an ihn glaubst, seine Schwester und seinen Bruder. Und wenn er an dich denkt und an den Tag, als er dich geschaffen hat, dann denkt er mit Stolz daran zurück. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Denn was wir sind, ist Gottes Meisterwerk. Wisst ihr, ich habe in meinem Haus zu Hause so manche Sachen selber gebaut. Ich habe mehrere Betten gebaut und habe manche Bilder aufgehängt und irgendwelche Fußleisten gesetzt. Und ganz ehrlich, wenn ich da so vorbeilaufe bei Tageslicht, denke ich manchmal so, hoffentlich guckt mein Schwager nicht so genau hin. Aber bei Gott ist das anders. Gott hatte einen guten Tag, als er dich geschaffen hat. Gott ist stolz auf dich. Jesus nennt dich seinen Bruder und seine Schwester. Wirf das deiner Scham entgegen. Jesus schämt sich nicht für dich. Er ist stolz auf dich, weil er der Gott ist, der dich sieht. Und zwar der Gott, der dich gerne sieht. Vertraue darauf, dass Gott mit dem, wegen dem du dich vielleicht so sehr schämst, zurechtkommt. Und das Dritte, was mir an diesem Lebenslauf auffällt, wen sehen wir? wen sehen wir als Gemeinde? Denn ich glaube, zuletzt ist diese Geschichte, aber auch dieser Stammbaum, den Matthäus hier aufführt, so etwas wie eine Warnung, eine Mahnung, eine Aufforderung an uns. Bei Jesus sind die, die den Standards der Kultur, der Gesellschaft, der Moral nicht genügen, mit drin. Jesus integriert die Außenseiter. Sie werden gesehen von ihm. Und ich glaube, es ist für uns immer wieder als Gemeinde eine Frage, wo sehen wir die Menschen, die von dieser Gesellschaft, von dieser Kultur nach außen gedrängt werden? Wo setzen wir uns für die ein und wo sagen wir ihnen das Evangelium weiter, die sonst von der Gesellschaft, von der Welt außen vor gelassen werden? Es ist gut, dass es hier unter uns Leute gibt, die sich für die Kids, für die Flüchtlingskinder in der Jefferson-Siedlung einsetzen. Es ist gut, dass wir über Open Doors, Hoffnungsträger Ost, Womb to Tomb und Doulos weltweit dieses Anliegen unterstützen, dass Menschen, die am Rand stehen, erreicht werden und dass sie eingeladen werden und sie gesehen werden. Und es ist gut, dass sich hier bei uns Menschen um unsere iranischen Schwestern und Brüder kümmern. Ich glaube, wir sind alle aufgefordert, da dran zu bleiben und die Menschen zu sehen und die mit der Liebe Gottes zu erreichen, die von dieser Kultur, von dieser Gesellschaft ausgestoßen werden. Wir möchten jetzt in eine Zeit der Stille gehen, wo wir einfach mit Gott ins Gespräch kommen können. Und ich glaube, wir stehen da ganz sicher an ganz unterschiedlichen Punkten. Vielleicht ist es für dich Zeit, umzukehren und zu sagen, Jesus, ich habe gesündigt. Ich brauche Vergebung. Danke, dass du an Weihnachten gekommen bist und danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich will mein Leben von dir bestimmen lassen. Ich will nicht darauf vertrauen, dass meine Zukunft von meiner Karriere, von meinem Geld, von meiner Herkunft, von meiner Macht, von all dem, was ich leiste, abhängt. Sondern ich will vertrauen, dass du mir Wert gibst und dass ich von dir einen ewigen Namen bekomme. Mein Name wird ohne dich vergehen. Und ich möchte von dir einen Namen bekommen, der ewig hält. Ich will mit dir verbunden sein. Vielleicht ist es für dich dran, Gott das zu bringen, weswegen du dich so sehr schämst. Und ihm zu sagen, Jesus, ich möchte dir vertrauen, dass du damit zurechtkommst, was mir so viel Kummer macht. Und dann mutig aufzustehen und zu sagen, ich bin Gottes Meisterwerk. Ich bin die Schwester von Jesus. Ich bin der Bruder von Jesus. Er ist stolz auf mich. Und vielleicht legt dir in dieser Gebetszeit auch Gott jemanden aufs Herz. Vielleicht erinnert er dich an jemanden, der übersehen wird und für den er dich gebrauchen möchte, um diese Person mit Gottes Liebe zu erreichen. Lass uns ein paar Momente still sein, lass uns leise beten und mit Gott in unserem Herzen über das sprechen, was uns gerade bewegt. Wir danken dir dafür, dass du uns deine Schwestern und Brüder nennst. Danke, dass du an Weihnachten gekommen bist, um uns zum Teil deiner Familie zu machen. Danke, dass du uns siehst mit dem, was wir vorzeigen wollen und von dem wir denken, dass es wichtig ist. Und danke, dass du uns siehst mit dem, was wir verbergen wollen. Danke, dass du damit zurechtkommst. Und ich bete darum, Jesus, dass du uns in den kommenden Wochen echt die Augen unseres Herzens öffnest durch deinen Geist, dass wir dieses Wunder, was es bedeutet, dass du uns siehst, dass du an Weihnachten gekommen bist, dass wir das mehr und mehr verstehen, dass uns das mehr und mehr prägt, verändert und uns dazu bringt, die Menschen zu lieben, die du auch im Blick hast. Amen.